ARD. SWR Kultur. Forum.
Und da heißt es heute, auf dem Weg zur Macht, was hält die AfD noch auf? Sie ist, das kann man nicht anders sagen, die Partei der Stunde. Bundesweit führend in den Umfragen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern, möglicherweise bald an der Regierung. Die AfD, eine Partei an der Schwelle zur Macht. Ein beängstigendes Szenario für ihre politischen Gegner. Manche setzen auf Massenproteste, wie jetzt am Wochenende beim Bundesparteitag der AfD in Erfurt. Andere hoffen immer noch auf ein Verbot. Gleichzeitig gibt es Stimmen, die einen anderen Umgang mit der Rechtsaußenpartei fordern. Ein Ende der Brandmauer. Was ist die richtige Strategie im Umgang mit der AfD? Ist ihr Aufstieg noch zu stoppen? Und wenn nicht, was kommt dann auf Deutschland zu? Darüber wollen wir reden in diesem Forum bei SWR Kultur. Ich bin Michael Riesel und das sind meine Gäste. Die Journalistin Ann-Kathrin Müller vom Magazin Der Spiegel, der Politikwissenschaftler Professor Dr. Christian Stecker von der Technischen Universität Darmstadt und der stellvertretende Politikchef der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung Justus Bender. Herr Bender, Sie beobachten die AfD schon seit Jahren, waren auch jetzt am Wochenende wieder beim Parteitag in Erfurt dabei. In welchem Zustand haben Sie die Partei da erlebt?
Ja, ich fand das sehr interessant, denn sie ist eine wirkliche Funktionärspartei geworden. Das war sie ja früher nicht. Herr Gauland hat sie ja ganz berühmterweise sie immer als gierigen Haufen bezeichnet. Und das hatte zur Folge, dass bei solchen Parteitagen manchmal es 2 Stunden dauerte, bis überhaupt die Tagesordnung beschlossen war, weil irgendwer noch einen Geschäftsordnungsantrag stellte, irgendein Querulant. Und das ist sie nun wirklich gar nicht mehr. Und das hat man in den Vorstandswahlen gesehen, denn es gab auch Kampfabstimmungen, aber die meisten Wahlen wurden vorher schon so geordnet von einer unsichtbaren Hand namens Sebastian Münzenmeier und anderen, dass die wirklich glatt durchgingen und die AfD ist damit eigentlich das geworden, was sie nie sein wollte, nämlich eine richtige Kaderpartei sozusagen.
Ein Altherrenparteitag, der an Langweiligkeit kaum zu überbieten ist, so hat der Politikwissenschaftler Wolfgang Schröder das Treffen in Erfurt resümiert. Frau Müller, das Bedürfnis der AfD, sich als geschlossene, harmonische Partei zu präsentieren, war offenbar groß. Wie gut ist ihr das gelungen?
Das finde ich ist ja nicht gut gelungen, denn tatsächlich gab es ja eigentlich den Anspruch, alles hinter den Kulissen vorab zu klären und eben wirklich diese Professionalisierung zur Schau zu tragen, obwohl es hinter den Kulissen ja schon lange Streitigkeiten gibt. Und tatsächlich kam es ja eben zu mehreren Kampfkandidaturen, auch einer überraschenden Kandidatur von Katrin Ebner-Steiner aus Bayern. Das war erst ein paar Tage vom Parteitag, ging das so durch die Partei. Das heißt, man hat schon gesehen, dass da eben verschiedene Machtnetzwerke am Gange sind, dass da eben auch Lager ist und dass man das ja nicht geschafft hat zu klären, sondern da offen ausgekämpft wurde.
Aber trotzdem, Herr Stecker, für alle, die gehofft hatten, man müsse bei der AfD nur darauf warten, bis sie irgendwann an ihrem eigenen Unvermögen scheitert, sich in öffentlichen Machtkämpfen selbst zerlegt, für die war dieses Wochenende ein ordentlicher Dämpfer, oder?
Naja, an der Stelle ist die AfD dann vielleicht doch eine ganz ordinäre Partei, die verstanden hat, dass sie mit dieser Ambivalenz von programmatischen Aussagen und Nicht-Aussagen am weitesten kommt. Und wenn man jetzt am Vorabend sozusagen der Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern so an absoluten Mandatsmehrheiten kratzt, gibt es ja auch überhaupt keinen Grund, geschweige denn Anreiz, irgendwie bestimmte inhaltliche Konflikte auszufechten, zumal einen ja auch niemand von den politischen Wettbewerbern zwingt, sich bei bestimmten Streitfragen zu positionieren.
Aber Herr Bender, bei aller Professionalität, von der jetzt die Rede ist, Herr Stecker hat gerade von einer normalen Partei gesprochen, gerade für eine Partei wie die AfD, die immer von sich behauptet, anders zu sein, anders als die anderen Parteien, gerät die da nicht in einen Identitätskonflikt?
Ja, eigentlich schon. Also vor allem muss man das ja der Basis dann irgendwie erklären, warum einfach auch durchregiert wird dann von Seiten von Alice Weidel zum Beispiel, wo ja diese ganzen klärenden Dinge im Vorfeld schon stattfanden und es eigentlich früher Anspruch der AfD war, dass man sich auch spontan auf einem Parteitag einfach zu Wort melden kann und vielleicht noch eine Veränderung herbeiführen kann. Das geht jetzt alles nicht mehr und das widerspricht eigentlich der DNA der Partei, die ja nicht einfach künstlich festgelegt wurde, sondern das war ja die DNA dieser Menschen einfach, diesem bestimmten Menschenschlag, der sich da zusammenrottete damals und denen ging das eigentlich völlig gegen den Strich.
Ich würde sagen, dass da 2 Dinge zusammenkommen jetzt. Zum einen hat sich diese DNA über die letzten Jahre einfach stark verändert und man hat eben diesen Anspruch, wir wollen jetzt unbedingt an die Macht und dafür müssen wir uns auch irgendwie hier und da zusammenreißen und eben dieses Kadermäßige dann nach vorne tragen. Zum anderen eben gerade dieses Münzenmeier-Netzwerk steht ja eben dafür, dass man sagt, wir klären Dinge hinter den Kulissen, wir schließen die Reihen, wir geben unseren Gegnern, wie sie uns ja nennen, unsere Feinden, keine Gelegenheit irgendwie für Berichterstattung und Co. Das hat jetzt nicht geklappt, aber die Idee ist eben von diesen jungen Leuten, die sich oftmals über die alte Jugendorganisation, die Junge Alternative kannten, die hatten sich dieser Partei verschrieben, die erahnen, dass sie jetzt nicht anderweitig groß noch im Berufsleben eher haben werden, sondern wollen eben über diese Partei immer weiter Karriere machen und wollen das deswegen voranbringen. Und dann muss man auch sagen, das ist jetzt ein dritter Punkt, dass mein Eindruck ist, dass die Basis und auch die Wählerschaft das doch sehr viel verzeiht. Also es hat ja schon fast etwas Sektenhaftes, dieses Hauptsache die AfD, nur noch die AfD, egal was die machen, alles ist toll. Ob das jetzt unsere alten Ansprüche irgendwie trifft oder nicht, ist eigentlich egal.
Herr Stecker, wenn ich Sie richtig verstanden habe, sagen Sie, der Wille zur Macht, der diszipliniert, aber wird da irgendwas unterm Deckel gehalten, was irgendwann wieder hervorbricht?
Ja, davon ausgehen, und das weiß auch die AfD und das fürchtet auch die AfD, aber für die AfD gab es natürlich keinerlei Anlass, jetzt mehr zu machen als einen personalen Organisations- oder nennen wir es Jubelparteitag, um sich quasi auf diese Aussicht vorzubereiten, vielleicht tatsächlich in die Situation einer absoluten Mandatsmehrheit zu rutschen. Aber in dem Moment, in dem diese Mandatsmehrheit sich dann wirklich manifestieren würde, vor diesem Moment gruselt man sich ja auch ein Stück weit, weil es dann auch zum Schwur kommt. Also hat man das passende Personal, hat man den Sachverstand, wie geht man mit den ganzen Enttäuschungen um, die ja immer mit Regieren verbunden sind? Aber zum jetzigen Zeitpunkt gibt es für die AfD keinen Grund, von dieser Strategie abzuweichen, die auch in diesem Programmpartei beziehungsweise eben nicht Programmparteitag manifestierte.
Herr Bender, bitte. Ja. Es ist auch ein Problem sozusagen, in Anführungszeichen, dass die AfD im Osten so stark ist, denn das führt dazu, dass sie ja gar nicht beabsichtigt, irgendwelche Koalitionen einzugehen. Also die sagen ja ganz offen, sie würden auf keinen Fall mit der CDU in Sachsen-Anhalt eine Koalition eingehen. Das heißt, dieser Machtanspruch, diese Sehnsucht nach dem Regieren, über die jetzt ständig gesprochen wird, hat dann nicht zur Folge, dass man in dem Sinne auch pragmatisch mal überlegt, gut, wenn man regieren will, muss man politikfähig sein, muss man kompromissfähig sein und koalitionsfähig. Das wird vor dem Hintergrund der Ostwahlkämpfe jetzt völlig ausgeblendet, und es wäre ja in der Zukunft dann irgendwann ein kleiner Hoffnungsschimmer, dass, wenn die schon unbedingt regieren wollen, im Bund zum Beispiel, dass sie sich dann mal überlegen, ob sie nicht durch eine Mäßigung in Programm und Auftreten das vielleicht ein bisschen wahrscheinlicher machen.
Frau Müller, nehmen Sie das auch so wahr? Es gibt in der Partei zum einen einen Willen zur Macht, aber auf der anderen Seite auch eine Angst vor der Macht?
Ja, das kommt drauf an, wie man fragt. Also tatsächlich gibt es diejenigen, die Sorge haben, dass es dann schief geht, eben weil jetzt der Landesverband Sachsen-Anhalt auch nicht dafür bekannt ist, so nur das allerbeste Personal zu haben. Das sagen jetzt AfDler über AfDler. Und tatsächlich dann eben die Frage ist, nach diesem Sachverstand, wo der dann herkäme, weil ja die AfD generell eine Partei ist, die sehr viel Wert darauf legt, in der Öffentlichkeit vorzukommen, auf Marktplätzen zu stehen, eben ansprechbar und sichtbar zu sein, aber jetzt nicht dafür bekannt ist unbedingt, jetzt im Ausschuss irgendwie die fleißigste Fleißarbeit zu machen und sich inhaltlich so richtig gut in Themen einzudenken und Dinge bis auf den Grund zu gehen. Insofern ist da eine gewisse Angst davor, dass es dann in dem Land schief geht, und ein Drängen, dass da bestimmte Dinge dann auch umgesetzt werden, und ein Hoffen auch, dass dann entsprechend die Bundespartei irgendwie eingebunden wird. Aus Sachsen-Anhalt kommt eher das Signal, natürlich schaffen wir das, gar kein Problem, und wir wollen dann auch keine Ratschläge hören.
Es gibt übrigens eine große...
Pardon, wenn ich das kurz ergänzen darf, da zeigt sich, denke ich, auch ein interessanter Konflikt innerhalb der AfD, also ein Ost-West-Konflikt. Ne? Alice Weidel sieht ihre politische Biografie sicherlich eher im Bund und macht sich sicherlich Hoffnung, in 2 oder 3 Wahlen tatsächlich auch Bundeskanzlerin sein zu können. Und wenn man nach Frankreich guckt, ist das auch nicht völlig unrealistisch. Aber dafür sind diese doch deutlich radikaleren ostdeutschen Landesverbände eher eine Hypothek. Und wir haben ja auch durchaus nuancierte Absetzbewegungen gehört. Also ich glaube, gegenüber T-Online hat sie sich kritisch gegenüber ja dem Bild von homosexuellen Partnerschaften geäußert, was die AfD in Sachsen-Anhalt in ihrem Wahlprogramm aufgenommen hat. Und vielleicht noch ein Satz zu Herrn Bender. In der Tat, ne, Ulrich Siegmund hat gesagt, er will die absolute Mandatsmehrheit, weil er eben keine Kompromisse eingehen will.
Ulrich Siegmund, ja, der Spitzenkandidat der AfD in Sachsen-Anhalt.
Richtig, aber das ist natürlich auch schon relativ spät in der Geschichte. Ne? Also das ist ja auch eine Reaktion auf den kategorischen Ausschluss der AfD und dass dieser kategorische Ausschluss trotzdem damit einherging, dass die AfD mittlerweile vor Kraft kaum laufen kann. Sie muss ja gar nicht mehr diese Zugeständnisse machen, zumindest vor dieser Wahl, dass sie sich irgendwie als kompromissbereite Kraft mit mittlerweile sehr geschrumpften Volksparteien erweisen muss.
Ja, es stimmt. Also sie ist ja unglaublich stark geworden darüber. Und ich habe jetzt nur aus der Partei gehört, dass es mit ein bisschen Wehmut gesehen wird, dass man ausgerechnet jetzt in Sachsen-Anhalt möglicherweise vor der ersten AfD-Regierung steht. Denn Sachsen-Anhalt steht vom Landeshaushalt her so dermaßen schlecht da. Und es wird so wenig Spielräume geben in den nächsten Jahren, um irgendein Versprechen, das man jetzt großmundig abgibt, einhalten zu können, dass die Sorge besteht in der Gesamtpartei, dass man da also ein besonders schlechtes Bild abgeben würde und dann also gleich beim ersten Mal regieren als AfD eher eine Pleite erleben wird. Und das treibt jetzt alle um, die nicht AfD-Politiker in Sachsen-Anhalt sind, sondern bundesweit, sich einfach eine Signalwirkung erhoffen aus Sachsen-Anhalt.
Frau Müller, jetzt war das ja ein Parteitag, bei dem es vor allem um Personalfragen ging. Alice Weidel und Tino Chrupalla wurden als Parteivorsitzende neu gewählt. Weidel mit einem deutlich besseren Ergebnis als Chrupalla, 81-70%. Viele sehen sie als Kanzlerkandidatin der AfD bei der nächsten Bundestagswahl. Herr Stecker hat schon darauf hingewiesen. Ist sie jetzt die starke Frau bei der AfD?
Ja, das war sie auch schon zuletzt. Also es war sogar so, dass vor dem Parteitag vor 2 Jahren Chrupalla schon am Kippeln war, dann das Glück hatte, dass Ostlandtagswahlen kurz nach dem Parteitag waren, genau wie jetzt, und er auch deswegen jetzt noch bleiben kann. Außerdem wird gesehen, dass es ganz praktisch ist, einen Bundesvorsitzenden zu haben, der in Deutschland lebt und der sehr fleißig ist und von Termin zu Termin reist, während Frau Weidel sich auch gern mal zuschalten lässt zu irgendwelchen Bundesvorstandssitzungen und nicht immer vor Ort ist. Es ist tatsächlich so, dass sie aber auch nur so stark ist, weil das Münzenmeier-Netzwerk komplett hinter ihr steht.
Den Namen müssen wir mal ganz kurz erklären. Wer ist das eigentlich, dieser Herr Münzenmeier?
Sebastian Münzenmeier ist Fraktionsvize aus Rheinland-Pfalz, also im Bundestag, und hat sich einfach einen Namen gemacht, weil er immer derjenige war, der die Fleißarbeit auch in der Fraktion gemacht hat, der zuständig war für die Koordination zwischen bestimmten Arbeitsgruppen und dann auch mit den Ländern. Das heißt, da ist jemand, der sehr früh einfach sehr viel in der Partei Netzwerkarbeit gemacht hat, und das hat ihn jetzt an den Punkt geführt, wo er eben auf ein Netzwerk zurückgreifen kann, an jungen Karrieristen in der Partei, mit den meisten Landesvorständen irgendwie Absprachen treffen kann. Und er hat eben Alice Weidel ganz klar als Galionsfigur vor sich, weil sie war nie so gut darin, sich irgendwie mit parteiinterner Netzwerkarbeit auch noch zu beschäftigen. Und wenn das irgendwann nicht mehr sein sollte, dass die sie wollen, hat sie, glaube ich, schon ein Problem. Aber aktuell ist sie auf jeden Fall die starke Frau in der Partei.
Herr Bender, wird aus der AfD jetzt die AWP, die Alice Weidel-Partei, wie es der Stern schreibt?
Ja, also wie Frau Müller sagt, das ist dann, sie ist dann alleine nicht stark, ne, sondern sie wird von diesem Netzwerk gestützt, dass dieses Netzwerk braucht sie, weil das Netzwerk selbst keine charismatische Führungsperson hat. Also Münzenmeier würde nicht so eine gute Figur machen, aber sie ist eben nicht aus eigener Kraft dann stark genug. Deswegen muss man das so ein bisschen mit Vorsicht genießen.
Herr Stecker, wenn es... Und ich würde ergänzen, dass Weidel bzw. die AfD auch im Tandem mit Chrupalla besonders stark ist. Ne? Denn vor allen Dingen jetzt bei den Ostwahlen ist Chrupalla natürlich eine wichtige Identifikationsfigur, weil er einfach durch seine Biografie auch die Wählerschaft der AfD, die ja dann auch viel weniger akademisch geprägt ist und handwerklich geprägt ist und vom ländlichen Raum her stammt, die holt er viel besser ab.
Als Sie meinen, das zieht, ja?
Das zieht definitiv. Also wir wollen uns, das zeigt die Forschung, in unseren Repräsentanten auch wiedererkennen. Und das ist ja das große Problem von SPD, CDU und Grünen, dass sie doch mittlerweile sehr dominiert sind vom akademischen Bildungsbürgertum und man sich da eben dann nicht mehr wiedererkennt. als zum Beispiel einfacher manueller Arbeiter oder jemand, der auf dem Land wohnt. Und das kann Chrupalla viel besser abbilden als die promovierte Volkswirtin, die immer geschliffen spricht.
Ich glaube, das hat sehr lange gestimmt und ist inzwischen aber anders. Und zwar aus folgenden Gründen. Tino Chrupalla hat sich entschieden, nachdem er sich ein Stück weit, so erzählt man es, gehänselt fühlte von seinen eigenen Parteikollegen, die immer, ja, der Malermeister und so, sich über ihn etwas lustig gemacht haben, mehr in Richtung Vordenker, Außenpolitik, solchen Themen zu sprechen, über Wirtschaft und über die großen Themen und eben nicht nur über, was heißt nur, aber eben über Wirtschaft auch im Konkreten mit Handwerk und den Sachen, für die er eigentlich steht und wo er eben diese Identifikationsfigur sein könnte. Und dadurch hat das so ein bisschen nachgelassen, weil er eben versucht hat, genau in diese anderen Sphären vorzudringen und da aber ja auch nicht ganz natürlich wirkte, wenn man das so sagen darf. Und letztlich ist es so, dass wenn ich bei AfD-Veranstaltungen bin und ich besuche hier einige, ist Alice Weidel einfach schon so der Hit bei den Anhängern. Also da gibt es wesentlich viel mehr Applaus, da gibt es wesentlich viel mehr Wünsche nach Selfies. Es ist nicht so, dass er unbeliebt ist, gar nicht, aber sie hat irgendwie so das gewisse Etwas, was die Fans da irgendwie schätzen.
Herr Benner, wenn es um die Kräfteverhältnisse in der AfD geht, dann fällt ein Name immer der von Björn Höcke, dem Landeschef der AfD in Thüringen. Und es gibt dieses Bild der AfD als einer Partei von Marionetten, die an den Fäden hängen, die Björn Höcke im Hintergrund zieht, quasi als graue Eminenz und ideologischer Pate dieser Partei. Was ist da dran? Wie groß ist Höckes Einfluss wirklich?
Also Höcke war noch nie jemand, der wirklich sehr gut darin war, die Strippen zu ziehen in der Partei. Da hatte er auch immer andere für und brauchte Hilfe sozusagen bei der Organisation der Partei. Und er war immer eher ein Maskottchen, ne, oder eine Galionsfigur, die vorangeht. Und dann wird er bewundert dafür, wie mutig er da im Konflikt steht mit der ganzen Welt und so weiter. Ja. Und das wird dann natürlich aufgrund seiner Radikalität, wird er oft herangezogen, so als Barometer. Ich fand das auch beeindruckend beim Parteitag, wie viel Applaus er dann wirklich von allen bekommen hat, denn es gibt ja schon noch ein paar Unterschiede in der Partei, weiß nicht, zwischen dem Nordrhein-Westfälischen Landesverband und den Thüringern, aber die haben ihm alle applaudiert, also er ist da voll anerkannt und daran kann man auch sehen, wie die AfD sich verändert hat im Unterschied zu früher, aber er wird, glaube ich, nie jemand sein, der dann im Bundesvorstand einzieht und dort dann irgendwie die Kontrolle übernimmt oder so, das ist ja vom Typ her auch gar nicht und das wird sogar das ist dann jetzt nicht ich, der kritische Journalist, der das sagt, sondern es sagt sein direktes Umfeld in Thüringen, dass er das gar nicht kann, sowas.
Trommüller, Höcke wollte den Parteitag ja eigentlich nutzen, um die AfD stärker für Mitglieder aus dem radikalen Milieu zu öffnen, hatte zusammen mit anderen einen Antrag eingebracht, die sogenannte Unvereinbarkeitsliste zu überarbeiten. Der Antrag wurde dann aber zurückgezogen. Man könnte ja meinen, eine Niederlage für Höcke.
Ich würde sagen, es war ein Sieg, denn er wurde nur zurückgezogen, nachdem Alice Weidel persönlich ans Mikro ging und sagte, ja, wir haben verstanden, wir werden das überarbeiten, wir hätten das längst tun sollen und ich verspreche, wir machen das im nächsten Jahr im Bundesvorstand. Und im Hintergrund soll es auch entsprechende Absprachen gegeben haben, dass man sie tatsächlich dann auch abschwächt und jetzt nicht einfach nur eine neue Formulierung findet und dieselben Organisationen draufbleiben. Das heißt, letztlich ist das, was Höcke wollte und auch Hans-Christoph Berndt aus Brandenburg und andere radikale völkische Figuren, wird jetzt umgesetzt. Vielleicht nicht ganz in der Formulierung, die er wollte, das werden wir dann sehen, aber er hat sich durchgesetzt.
Sie persönlich sind ja zu dem Urteil gekommen, die Partei sei auf diesem Parteitag weiter nach rechts gerückt. Woran machen Sie das fest?
An dem Personal tatsächlich. Also wenn ich mir anschaue, wofür eben Weidel bzw. Münzenmeier-Lager stehen und wofür das Chrupalla-Lager steht, wenn man es jetzt mal so runterbrechen will, dann war tatsächlich das Chrupalla-Lager eher so auf dem Weg, weil da eben sehr viele Westverbände eher hinterstehen oder nicht sehr viele, aber einige, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen maßgeblich, die halt eher bei 20% sind in den Umfragen und in dem Weidel- und Münzenmeier-Netzwerk, da sind halt die ganzen Ostverbände mit dabei, bis so zum Teil von Sachsen. Und da hat man eben 40% und setzt eben auf diese Alleinregierung. Und die Chrupalla-Leute waren eher auf dem Trip, naja, vielleicht sollten wir die CDU nicht so komplett vergrätzen, falls wir dann doch mal mit denen zusammengehen wollen. Man wollte nicht ganz so auf das Völkische, man hat nicht ganz so oft den rechtsextremen Kampfbegriff der Remigration benutzt. während man bei Weidel und Co. davon ausgeht, dass rechtsextreme Grenzüberschreitungen überhaupt nicht schaden und man das eben machen kann, man sich eng mit Björn Höcke abstimmt. Das heißt, wir haben da schon eine inhaltlich andere Ausrichtung zum Teil. Da gibt es auch einzelne Personen in den jeweiligen Lagern, die wieder für was anderes stehen, aber im Großen und Ganzen. Und wenn man dann eben sieht, dass Alice Weidel jetzt alle Bundesvorstandsposten bis auf zwei hat, nämlich Tino Chrupalla und den Kollegen aus Niedersachsen, dann hat sie da jetzt eben eine Hausmacht und eine Möglichkeit, einfach alles durchzusetzen, was ihr Netzwerk da so möchte.
Ich finde, ich würde da gerne noch ergänzen, also der große Verlierer des Parteitages war Martin Vinzenz, der Landesvorsitzende von Nordrhein-Westfalen, der ein Gegenspieler sozusagen ist von Alice Weidel und dem ganzen Münzenmeier-Netzwerk. Und warum ist er ein Gegenspieler? Weil er darauf besteht, dass Herr Helfferich aus der Partei ausgeschlossen wird, was gerade vom Bundesschiedsgericht aufgehoben wurde. Und Herr Helfferich ist uns allen bekannt als durch seine Selbstbezeichnung als das freundliche Gesicht des Nationalsozialismus. Also in solchen Konflikten steht Herr Vinzenz. Und er ist jetzt derjenige, der deshalb dann in Verruf geriet in der AfD, weil er solche Leute raushaben wollte. Und derjenige, der auf diesem Parteitag jetzt krachend eine Niederlage erlebt hat. Also das sagt auch was aus.
Herr Stecker, das Aufregendste oder mit das Aufregendste an diesem Parteitag war ja vermutlich die Frage, findet er überhaupt statt? Zehntausende Menschen haben in Erfurt gegen die AfD demonstriert, weitgehend friedlich. Ein Teil hat aber versucht, den Parteitag durch Straßenblockaden zu verhindern, allerdings ohne Erfolg. Muss man sagen, zum Glück ohne Erfolg?
Ja, also in jedem Fall. Also das ist vielleicht die wichtigste Nachricht über diesen Parteitag, dass sie uns nochmal vor Augen geführt hat, wie enorm gespalten diese Gesellschaft über die AfD ist. Und der Parteitag fand statt, Sie haben es gesagt, trotz eigentlich des Anspruches dieses Bündnisses widersetzen, den Parteitag zu verhindern. Und es geht auch immer irgendwie darum, den politischen Willen und die Absichten zu bewerten. Und diese Verhinderung hat eben nur nicht geklappt, weil man enorm früh aufgestanden ist und die Polizei offensichtlich eine sehr gute Strategie hatte. Also da muss man schon feststellen, dass vielleicht auch einige Abgrenzungen von dieser Bereitschaft, diesen Parteitag zu verhindern, nicht sonderlich glasklar waren, zum Beispiel von Herrn Banaschak und Ines Schwertner von den Linken. Und dann muss man natürlich auch darauf hinweisen, dass es nicht im großen Umfang, aber dass es Gewalt gab gegen Journalisten von Apollo News, wo dann wiederum auch keine Distanzierung vom Bündnis Widersetzen ausging, sondern man eher so ein bisschen wahrgenommen hat, dass es im Auge des Betrachters liegt, wem jetzt Pressefreiheit zukommt und wem nicht.
Frau Müller, wie bewerten Sie diesen Protest? Wie wichtig war er? Was hat er gebracht?
Also grundsätzlich ist Demonstration natürlich ein demokratisches Mittel und das ist auch gut so, solange es dann eben ohne Gewalt geschieht. Und ehrlicherweise finde ich immer das gut, was zeigt, dass diese Partei eben nicht normal ist und nicht eine wie jede andere. Natürlich hat sie das Recht oder den Anspruch, ihre Parteitage abhalten zu können und das soll sie auch tun. Ob das dann mit Verspätung geschieht oder nicht, ist dann eine andere Frage. Ich finde letztlich, wenn man sich die Bilanz anschaut, dann gucken Medien gerne auf das, was dann da irgendwie schiefgegangen ist. Und der große, große, große Teil war aber eben friedlich und ein Bekenntnis zu der Frage, wie demokratisch wollen wir sein. Und natürlich zeigt sich die Spaltung, da gehe ich mit, weil man eben sieht, wie da zwei verschiedene Gruppen eben sich präsentieren. Gleichzeitig war es interessant, weil offenbar ein Teil der Redner seine Reden nicht wirklich umgeschrieben hat. In Essen war es noch so, dass dann alle ihre Reden die Hälfte der Zeit gefühlt damit bestritten haben, wie schlimm es war, irgendwie durch die Demonstrierenden kommen zu müssen und dass es zu spät angefangen hatte. Jetzt war das ja nicht so, man fing pünktlich um 10 Uhr zwei an und von daher hatte man dann sich offenbar nicht genug andere Themen überlegt für die Reden.
Herr Bender, Frau Müller und Herr Stecker sagen, in dieser Blockadediskussion zeigt sich die Spaltung. Zeigt sich darin auch eine gewisse Hilflosigkeit dieser Gesellschaft im Umgang mit dieser Partei?
Ja, absolut, denn wenn das eine passiert, dann heißt es ja oft, das hilft der AfD. Und wenn man das Gegenteil macht, dann heißt es, das hilft der AfD auch. Also so ist das in ganz vielen Bereichen gewesen. Wenn man sie zu stark kritisiert hat oder zu wenig kritisiert hat, hat man sie entweder zum Märtyrer gemacht oder ihr ein Forum geboten. Das ist auch gerade in den Medien eine ständige Debatte gewesen. Und es hat ja eigentlich, haben die letzten Jahre gezeigt, dass fast gar nichts eine Wirkung hatte. Mit Ausnahme Annahme, und das fand ich damals sehr bemerkenswert und habe mir immer überlegt, woran das wohl gelegen haben mag, diese Massendemonstration nach der Remigrationskonferenz in Potsdam. Da haben wirklich, das war ja Graswurzel in ganz Deutschland, hunderttausende Menschen über einen längeren Zeitraum. Das hat der AfD zumindest für diesen Zeitraum massiv geschadet in den Umfragen. Und das war ein großer Unterschied zu allen anderen Skandalen, die es ja schon gab, die letzten 13 Jahre mit der AfD, war das ein großer Unterschied, weil das wirklich eine substanzielle Wirkung hatte. Und da kann man sich dann fragen, warum ist das etwas anderes, wenn Menschen einfach ihr Gesicht zeigen, ganz normale Bürger, als wenn Vertreter der Eliten oder Journalisten oder wer auch immer warnend dann vor die Mikrofone treten. Offenbar ist das für die Menschen dann authentischer und glaubwürdiger.
Und trotzdem, Herr Stecker, Herr Bender hat recht, im Rückblick ist die Geschichte des Umgangs mit der AfD eine Geschichte des Scheiterns. Beispiel Migration. Da hat die schwarz-rote Koalition letztes Jahr erkannt, wir müssen liefern. Innenminister Dobrindt hat geliefert, hat Grenzkontrollen eingeführt, den Familiennachzug ausgesetzt. Folge, die Zahl der Asylanträge in Deutschland ist gesunken, die Umfragewerte der AfD aber gestiegen. Wie kann das sein?
Naja, ich würde sagen, in der Wahl der AfD wird nach wie vor die Flüchtlingskrise von 2014-15 verhandelt und wie damit umgegangen wurde. Und das lässt sich ja eben nicht zurückdrehen, indem man jetzt die aktuellen Zahlen mindert. Und ich würde sagen, und ich meine das rein analysierend, diese Diskussion um Remigration ist ja genau die politische Reaktion darauf, dass man dieses massive Zuwanderungsgeschehen aus Sicht der AfD in irgendeiner Form auch wieder zurückdrehen möchte. Deswegen greift das einfach zu kurz, wenn man jetzt auf aktuelle Zuwanderungszahlen schaut und sich dann wundert, dass die Zustimmung zur AfD nicht sinkt. Also die Wählerinnen und Wähler der AfD sind wie die AfD ein Stück weit eben auch Ethnopluralisten und sehen ganz anders auf Zuwanderung, als das Wähler von SPD, Grüne oder auch zum Teil Union tun. Und das ist dann die nachvollziehbare Reaktion.
Ich würde gerne noch hinzufügen, dass es einfach Normalisierungsprozesse in den letzten Jahren gab. Deswegen habe ich das mit den Demonstrationen auch vorhin so gesagt. Es ist einfach ein Unterschied, ob man jetzt den Diskurs in der Mitte behält und dann eben bestimmte Politik macht, um zu zeigen, hier das und das regeln wir, und eben konstruktiv zu sein und zu sagen, okay, in dem Bereich haben wir ein Problem, das lösen wir so und so, und übrigens, wir haben Erfahrung und wir wissen, das und das wird uns helfen, und außerdem brauchen wir auch Migration wegen Fachkräftemangel, wie auch immer, also ein konstruktiver Diskurs, oder ob man eben dahin geht und sagt, wir nähern uns rhetorisch etwas an die AfD. Wir reden über Zahnarzttermine, die angeblich von Migranten weggenommen werden, obwohl das dann nicht mal die Zahnärztekammer bestätigen kann, und andere Dinge, wie es Friedrich Merz zum Beispiel getan hat, oder andere Beispiele von einem Jens Spahn oder einem Markus Söder. Und dann gehen auch die anderen Parteien ein Stück weit aus dieser Mitte raus nach rechts. Also wir haben das bei allen Parteien eigentlich gesehen, außer vielleicht bei der Linken. Und dann erhofft man sich aber, dass die Leute verstehen, was jetzt der Unterschied sein soll und warum das nicht automatisch bedeutet, dass die AfD in irgendeiner Form Recht hatte. Und dann ist es für die Wählerinnen und Wähler offenbar schwierig zu unterscheiden, warum es trotzdem ein Problem ist, diese rechtsextreme Partei zu wählen, wenn die doch in ihrem Sinne, weil man den Diskurs eben nur verkürzt mitbekommt, dann das Gefühl hat, die hatten dann schon vorher verstanden, dass es Probleme gibt, und die sind dann das Original und nicht die Kopie.
Ich glaube auch mittlerweile, dass es vielen Wählern oder vielleicht sogar fast allen gar nicht so sehr um eine ganz bestimmte Politik geht. Das sieht man ja, dass das jetzt gar keine Wirkung hatte, sondern es sind oft sehr selbstbezogene Argumente, dass man die Marginalisierung der eigenen Emotionen und der eigenen Persönlichkeit und Identität, dass man die anprangert. Und das ist auch ganz interessant. Die Präambel zum Beispiel des Landeswahlprogramms von Sachsen-Anhalt der AfD ist dann eine interessante Lektüre, weil die das sehr thematisiert, dass man, wenn man sagt, was man denkt, dass man dann von dieser Gesellschaft dann gleich marginalisiert wird und so weiter, und dass eigentlich die eigentliche Sehnsucht dann gar nicht darin besteht, dass man jetzt irgendwie die Grenzen auf diese Weise dicht macht oder noch stärker dicht macht oder die Abschiebungen erhöht um eine bestimmte Zahl, sondern dass eine Repräsentation der von Politikern stattfindet, von denen man sagt, die sind so wie ich irgendwie, ne? Die alles weiß, die denkt so wie ich und so weiter, und dass es eigentlich immer nur darum geht.
Das heißt, es geht um eine vorpolitische Ebene.
Ja, genau, vorpolitisch und emotional. Und nur so kann man eigentlich erklären, warum AfD-Anhänger ja auch oft viele Dinge gleichzeitig sagen und sagen, wir wollen eigentlich nur jetzt endlich mal die vollziehbar Ausreisepflichtigen abschieben. Und dann sagen sie, nein, und dann wollen wir aber auch an die legale Migration ran, wie Frau Kotri aus Brandenburg von der AfD es gesagt hat. Die sind auch ein Problem. Oder auf einmal reden sie über die Nationalmannschaft, weil die nicht alle weiße Haut haben. Also es ist ja ein ständiges Hin und Her und gar keine konsistente Position letztlich, die verfolgt wird. Und es stört sich auch niemand daran. Es ist auch kein Verhandlungsprozess in der Partei im Gange, dass man diese Widersprüche auflöst und sich daran stört, sondern es ist ein ständiges Nebeneinander und das finde ich ist nur irrational zu erklären.
Ja, aber das ist ja aus meiner Sicht.
Ich würde gerne nur eine Sache noch ergänzen. Ich glaube, dass nämlich genau in dieser Frage der Emotionalität auch etwas daran liegt, warum zum Beispiel diese Demonstrationen damals geklappt haben und beziehungsweise einen Effekt hatten. Ja? Also A, dass es geklappt im Sinne von viele Leute dann auf die Straße gingen und B, dass es eben diesen Effekt gab, nämlich weil es ein emotionaler Aufschrei, ein sozusagen ein ungeplantes Etwas war als Reaktion auf eine Sache, die öffentlich geworden ist. Und ich würde auch einmal noch widersprechen, ich glaube schon, dass es Sachen gab, die funktioniert haben gegen die AfD. Wir hatten ja viele Jahre, wir hatten zwei Wellen, wo die AfD deutlich stärker war und dann wieder runtergegangen ist. Also sei es nach der Flüchtlingskrise, wenn man sie so nennen will, und dann eben 2018 nochmal stand die AfD auch sehr gut da. Da hat man sich inhaltlich mit ihr auseinandergesetzt und hat aber auch ein Angebot gemacht, für was man haben will in diesem Land. Und man sieht es in gewissen Kommunen einfach. Also wenn sich da die Zivilgesellschaft über Themen hinweg zusammentut, also wenn unwahrscheinliche Partner sich zusammentun, also eine Gewerkschaft mit einer Feuerwehr, mit dem Gedenkstättenleiter, mit vielleicht dem feministischen Boxverein und die alle sagen, Moment mal, so wollen wir doch nicht leben, ja, nach diesen Vorstellungen, die die AfD dann da im Wahlkampf einbringt, dann hat das tatsächlich immer wieder dazu geführt, dass die AfD sich eben nicht durchsetzte bei Bürgermeisterwahlen, Oberbürgermeisterwahlen, Landratswahlen. Das heißt, es gibt das schon, dass das funktioniert. Da geht es aber eben um mehr als die Parteien sagen jetzt mal, wie sie Dinge machen und regieren besser.
Ja, also um mal zu widersprechen, man kann die Geschichte ja auch anders erzählen, also beide Geschichten. Das eine ist, dass das Entsetzen über das Potsdamer Treffen auch aus einer Geschichte gespeist wurde von Korrektiv, die, soweit ich das überblicke, heute im Kern kaum noch Bestand hat und man sozusagen die extremste Version von Remigration der AfD dort unterschob und wir heute gar nicht so richtig wissen, welche Variante von Remigration in der AfD denn mehrheitsfähig wäre. Und das knüpft an das an, was Justus Bender meint. Sie haben ja auch mal so schön gesagt, Pudding an die Wand nageln, beschreibt irgendwie, wenn man verstehen möchte, wofür die AfD jetzt genau programmatisch steht. Und das ist aber auch sozusagen ein Privileg der Fundamentalopposition, Schrägstrich der Brandmauer, dass es eben niemals zum Schwur kommt, dass man sich als AfD ganz klar für eine bestimmte Position erkennen lassen muss, weil man zum Beispiel zu einer Mehrheit im Bundestag zu irgendwas beitragen könnte. Und die AfD hat gelernt, dass diese Fundamentalopposition, die sie sich ja nicht nur selbst ausgesucht hat, sondern die ihr zugewiesen wurde, dass die wahnsinnig einträglich ist und es gibt einfach strategisch wenig Grund für sie jetzt davon abzulassen. Und leider wird es dann erst eventuell das Hereinrutschen von der Fundamentalopposition in die Alleinregierung diesen krassen Schnitt bringen, wo es für die AfD dann wirklich zur wahrscheinlich bitteren Wahrheit kommt, was man jetzt tatsächlich wirklich überhaupt will als heterogene Partei und was man überhaupt durchsetzen kann.
Herr Stecker, aber wenn Björn Höcke auf dem Parteitag sagt, diese Brandmauer hat uns groß gemacht, dann hat er damit recht?
Ja, also aus meiner Sicht hat die Brandmauer die AfD insofern groß gemacht, als dass sie sich eben wirklich glaubwürdig in Fundamentalopposition üben kann, in programmatischer Ambivalenz verschiedene Gruppierungen in den Wählerinnen und Wählern ansprechen kann, ohne dass jemals diese einzelnen Konzepte getestet werden. Also die Brandmauer oder hinter der Brandmauer kann die AfD letztlich allerlei Fantasien erzeugen, eine konstruktive Kraft zu sein oder Konzepte zu haben, mit der es dieser Republik besser ginge. Und sie wird einfach von diesem Geschäft des Kompromissemachens komplett freigehalten. Und das wissen wir, dass Regieren, Rainer Franz Müntefering, sozusagen Mist ist. weil aus Sicht der Wählerinnen und Wähler jeder Kompromiss an den Parteiprofilen schleift. Und genau von diesem Verschleißgeschäft ist die AfD durch die Brandmauer befreit.
Frau Müller.
Da muss ich wirklich hart widersprechen, denn wenn man sich anguckt, was in anderen Ländern passiert ist, in anderen europäischen Ländern, dann hat die Brandmauer, wenn sie fallen gelassen wurde, die mitnichten indirekt entzaubert, weil sie plötzlich dann mal gefragt wurde und die Wählerschaft dann erkennt, okay, die können das gar nicht richtig, weil es eben um mehr geht. Es geht um das, was Justus Bender vorhin sagt, es geht um Identität, es geht um Zugehörigkeitsgefühl, es geht um das Gefühl, es muss jetzt alles mal radikal anders werden. Das sieht man auch in den Umfragen konkret zur AfD, was die Leute wollen. Da sagen sogar viele Wähler, ja, die gehen mir hier mal einen Schritt zu weit, aber sie wählen sie halt trotzdem. Und von daher kann man dieses Argument, die Brandmauer hat ihnen geholfen, nur annehmen, wenn man glauben würde, dass es dann tatsächlich eine Form von Entzauberung gibt. Und es liegt aber ja alles auf dem Tisch. Die Wähler wissen genau, was sie tun. Die sind erwachsen. Ich möchte die ernst nehmen. Und sie wollen eben dieses radikal andere Deutschland. Und das wird sich jetzt auch nicht sofort in Sachsen-Anhalt ändern, selbst wenn die da schlecht regieren und ihren Haushalt nicht aufgestellt bekommen oder Ähnliches. Das wird nicht den Effekt haben, den sich manche so erhoffen. Und deswegen ist die Brandmauer so wichtig. Vor allen Dingen, weil wir eben auch eine ganz andere Lage haben als zum Beispiel in Frankreich, Italien oder anderen Ländern. Da gab es ja eben die Bewegung, dass man sich irgendwann ein Stück weit gemäßigt hat, wie Le Pen oder Meloni, weil man die Konservativen ein Stück weit brauchte. Hier ist die CDU die stärkste oder zweitstärkste Partei, je nachdem, in welchem Land man schaut. Und da ist es eben dann relevant für die AfD, so radikal wie möglich zu bleiben, sich eben nicht zu mäßigen. Und deswegen wird sie dann auch radikal durchgreifen, wenn sie drankommt. Und die CDU würde es kaputt machen, wenn sie mit ihr zusammenarbeitet.
Mhm. Herr Benner, ja, das würde ich auch gerne betonen. Also ich wüsste gar nicht, wie die CDU es anders machen könnte. Also die würde zerbrechen daran. Es gibt auch, ich meine, Carsten Linnemann, der Generalsekretär, hat gesagt, dann trete ich aus. Also es würden weite Teile der CDU austreten. Und wenn man sich das dann immer, die AfD sagt immer, es gibt eine konservative Mehrheit oder so, die zählen sich dann zusammen mit der Union, ne? Und diese angebliche Mehrheit wäre ja in dem Moment dann schon wieder weg, wenn die Hälfte der CDU man gerade mal abziehen könnte, weil die Partei verlassen. Also, und auch die Wähler sich abwenden dann natürlich. Also ist das völlig alternativlos. Und es wäre ja auch ein Selbstmordkommando für die Union, mit einer Partei zusammenzugehen. Wurde eben schon gesagt, die wie ein Pudding ist, den man versucht, an die Wand zu nageln, also wo die Ziele letztlich auch unklar sind und wo ein nebeneinander widersprüchlicher Äußerungen dann ständig besteht.
Also wo man nicht weiß, was ist die eigentliche Agenda.
Genau, ja, also es gibt natürlich ein Parteiprogramm und darauf wird dann immer verwiesen von AfD-Leuten und dann gibt es auf einmal noch 10 andere Dinge, die von AfD-Leuten in den Raum gerufen werden und vom Vorfeld und wem auch immer und dann gibt es ja auch das ständige, die ausgestreckte Hand gegenüber der CDU und dann immer auch wieder, also mit dieser CDU werden wir in keinem Fall jemals koalieren, eine völlige Verwirrung, also das kann ja gar kein Partner sein, da würde man dran zerbrechen. Ne?
Stecker. Ja, da möchte ich nochmal widersprechen, also diese ganzen Ambivalenzen, die Sie schildern. Man hat, um es pointiert zu sagen, als Republik die rechtspopulistische Partei, die man sich auch irgendwie hart erarbeitet hat. Und die Union erzählt sich die Geschichte, die AfD wolle sie zerstören. Und deswegen dürfte man niemals mit ihr zusammengehen. In der AfD,
das ist keine Geschichte, das sagen AfD-Politiker.
Erzählt man vorwiegend tatsächlich die Geschichte, die Sie auch von Björn Höcke zitiert haben, dass die Brandmauer erstens die AfD groß macht und vor allem die Brandmauer die Union mehr oder weniger in Selbstmord treibt, weil sie eben davor gezwungen ist, in völlig überdehnte Koalitionen mit linken Parteien zu gehen. Das werden wir in Sachsen-Anhalt sehen, wenn es gerade so noch für eine Anti-AfD-Mehrheit reicht. Dann wird Sven Schulze, die vor der schmerzhaften Entscheidung stehen, mit einer Linken zusammenzugehen, die für viele innerhalb der Union, vor allen Dingen nach den Entwicklungen in Berlin, ganz schwer zu verkaufen sein wird. Also die Union steckt tief im Dilemma und keiner der beiden Wege, sozusagen eine Öffnung in der Koalition oder eine fortwährende Ausgrenzung, könnte die Union irgendwie retten, sondern es kann alles irgendwie zu einem Zerreißen führen. Aber da muss man auch sagen, hat die Union eventuell auch den Zeitpunkt verpasst, diese AfD, als sie noch kleiner und auch gemäßigter war, in den politischen Wettkampf mit hereinzuziehen. Und wenn man sich jetzt auch immer erzählt, die AfD ja sei in der Tradition des größten Menschheitsverbrechens auf deutschem Boden, dann schafft man natürlich auch die Fallhöhe für eine Umorientierung.
Aber ich finde, dann müsste man doch, um einen konstruktiven Vorschlag zu machen, die Öffentlichkeit anhalten, dass sie viel stärker die AfD mit der Frage konfrontiert, wo würdet ihr euch denn bewegen? Und also sozusagen, wenn die CDU schon nicht da Sondierungen machen kann, weil sie daran zerbrechen würde, dass eben andere dann sondieren und fragen, wo seid ihr denn politikfähig? Wo tut ihr denn etwas anderes, als eure Maximalforderungen in den Raum zu werfen? Und das fände ich eine ganz wichtige Debatte und dann auch dann sehr genau darauf zu schauen, wie AfD-Politiker reagieren und ob sie überhaupt in der Lage sind, abzurüsten.
Das hätte die AfD das hätte die CDU vor Jahren vielleicht machen können, indem nicht konkrete Vorschläge auf dem Tisch liegen, wo die AfD zum Schwur gezwungen wird. Aber die AfD darf und kann niemals zu Mehrheiten beitragen und muss den Teufel tun, sich irgendwo zu positionieren, wo sie ihre Umstrittenheit oder ihren eigenen internen Streit offenlegen müsste. Sei das jetzt bei Wehrpflicht, den Umgang mit Trump und Russland. Das ist aus meiner Sicht die paradiesische Situation der AfD hinter der Brandmauer, die ihr ein Stück weit eben vor allen Dingen auch von der Union beschert wurde.
Man muss sich nur klammern, man hat ja auch eine Verantwortung. Also wenn wir reden über einen Teil extremistische Partei, wenn wir denen Regierungsverantwortung geben, um sozusagen in einem Experiment strategisch dann darauf zu dringen, dass sie sich in der Verantwortung mäßigen und so weiter, dann gehen wir schon ein extrem hohes Risiko ein, wo wir nicht genau wissen, wie sich das auswirken kann und wie das schiefgehen kann auch. Also sozusagen, da war nicht nur, dass wir da nicht zu strategisch, spielerisch sozusagen mit umgehen, sondern sozusagen die Verantwortung sehen auch.
Aber in Sachsen-Anhalt stehen wir vor dem Experiment einer AfD-Alleinregierung und da würde mich auch nochmal gerne Frau Müllers Meinung interessieren. Würde die AfD vor der absoluten Mehrheit stehen in Sachsen-Anhalt, wenn man sie irgendwie reingezogen hätte? Also ich plädiere ja persönlich stärker für dieses skandinavische Modell, wo man eben keine Koalition mehr bildet, sondern versucht thematisch mit Parteien zusammenzuarbeiten und die Union dann thematisch mit der AfD von mir aus über das Staatsbürgerschaftsrecht debattiert und sie bei Remigration maximal konfrontiert. Aber ne, wir laufen auf ein Experiment zu, was man noch viel weniger wollen kann, wenn man die AfD kritisch sieht.
Na, ich halte es auf jeden Fall nicht für sinnvoll zu überlegen, was hätte man vor 5 oder 10 Jahren die noch einbinden können, weil sie da noch nicht ganz so krass waren wie heute. Also wir reden halt im Hier und Jetzt und im Hier und Jetzt ist es eine rechtsextreme Partei, die völkisches sozusagen Gedankengut und all ihre, das sieht man ja am Regierungsprogramm, wie es heißt für Sachsen-Anhalt, was da alles drin ist. Das ist eben nicht nur beim Thema Migration, das zieht sich in alle Bereiche, Kultur, Bildung, wie die Polizei künftig arbeiten soll. Da sind so viele Dinge drin, die gegen das Grundgesetz verstoßen. Und deswegen kann man nicht als demokratische Partei sagen, ja, in der Hoffnung, dass sie dann zumindest für einen Teil der Leute entzaubert wird, machen wir jetzt das mal dann zusammen. Sondern man muss ganz klar sagen, wenn ihr die Welt und die schaffen es, eine Alleinregierung zu machen, dann ist es so. Aber wir können nicht mit denen zusammenarbeiten, weil das verstößt einfach gegen alles, für das wir irgendwie seit Jahrzehnten stehen und kämpfen. Es ginge gegen die Tradition von Konrad Adenauer und all den anderen. Wie soll man das als CDU erklären? 85% der CDU-Wählerschaft sagen in Umfragen, dass sie das nicht wollen. Das heißt, man verliert im Zweifel, dass man davon noch 20% sich wieder das anders überlegen, aber über die Hälfte der Wählerschaft, man verliert die Top-Funktionäre, ein paar bleiben vielleicht drin. Das ist ja kein Modell, was dann irgendwie demokratietheoretisch einen weiterführt, sondern man hat dann eine kaputte CDU, man hat eine noch normalisiertere AfD. Das ist kein Weg, der irgendwem hilft, selbst wenn man sagt, man hofft, dass dadurch sich irgendwie 5-10% dann wieder zu den anderen Parteien zurückentwickeln von der AfD-Wählerschaft. Ich würde immer sagen, lasst die AfD rechts liegen, soweit es eben geht. Überlegt euch, was wollt ihr fürs Land, was gibt's für Probleme, wie können wir die lösen. Von mir aus macht auch eine Vision, wenn ihr das Wort mögt, was ist das Deutschland, was ihr bauen wollt und guckt, wie ihr demokratische Mehrheiten dafür findet und dann habt ihr vielleicht eine Chance.
Mhm. Herr Bender, Stichwort Angebote machen. Jetzt gerade packt die Bundesregierung einige große Reformen an, Rente, Steuern, Gesundheit. Bundeskanzler Merz will Deutschland wieder flott kriegen. Mit anderen Worten, die politische Mitte demonstriert Handlungsfähigkeit. Wird das AfD-Wähler umstimmen?
Ja, ich bin da sehr skeptisch, ob es nicht wirklich um diese vorpolitischen Gründe geht und dann gar nicht mehr zugehört wird so richtig von vielen oder halt nur darauf gewartet wird, dass Alice Weidel das kritisch sieht und dann stimmt man ihr zu. Also ich würde eher denken, dass wenn wir grundsätzlicher mit weniger Arroganz über Menschen reden, die irgendwie Sorgen artikulieren, die ja auch xenophobe Sorgen sein können. Aber schon dieses Wort ist sozusagen dann abwehren, dass wir das ernster nehmen und erstmal nur nur als sozusagen aufzeigen, dass solche Menschen auch einen Platz haben in einer konstruktiven Politik und dass man sozusagen, wenn man solche Sorgen hat, nicht sofort abbiegen muss in ein neurechtes Weltbild eines Björn Höcke, in dem man dann irgendwelche rassistischen Reinheitsfantasien auslebt, sondern dass so jemand Verständnis bekommt und einfach auch aufgehoben ist in einer demokratischen Partei. Und das müsste man irgendwie, das ist eine menschliche Aufgabe, eine Heilungsaufgabe sozusagen, das müsste man irgendwie schaffen.
Mhm. Herr Stecker, es geht letztlich den Leuten ja um Sicherheit. Ne? Also wenn man sich anschaut, wo ist der große Zuwachs bei der AfD jetzt in den letzten 2 Jahren hergekommen, was war da passiert? Also da war erst die Pandemie, dann stiegen die Energiekosten, dann Kriege in irgendwie nächster Nähe im Vergleich zu zuvor. Hatte man eben eine verunsicherte Bevölkerung, die nicht wusste, wird es jetzt alles immer schlimmer und es fehlt so ein bisschen dieser, die Rente ist sicher, Norbert Blüm-Moment. Ein Gefühl, dass die Regierung sich im Zweifel unterhaken kann und das einfach durchzieht und sich irgendwie Möglichkeiten da erarbeitet, wie das alles nochmal wieder gut wird. Jetzt ist es auch so, dass es wahnsinnig schwer ist, aktuell Politik zu machen. Es gibt eben all diese Krisen, es gibt eben globale Einflüsse, die wir gar nicht alle bearbeiten können. Und deswegen ist es so schwer, aber es ist eben nötig, dass es dieses Gefühl wieder gibt. Und da muss man natürlich gegen die AfD anarbeiten.
Vielen Dank. Auf dem Weg zur Macht, was hält die AfD noch auf? Das war heute unser Thema im Forum bei SWR Kultur. Mit dabei die Journalisten Ann-Kathrin Müller vom Spiegel und Justus Bender von der FAZ. Außerdem der Politikwissenschaftler Christian Stecker von der TU Darmstadt. Am Mikrofon war Michael Riese.